Das ist der Johnny, ich bin der Georg, das ist der Karl. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet, was wir euch gern erzählen wollen. Und ich würde gern beginnen mit einer Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Und ihr könnt gern die Augen dabei schließen, es dauert ein bisschen länger. Lasst sie einfach mal auf euch wirken. Du hast Feierabend. Auf dem Heimweg schaltest du dein Radio ein. Unter den Meldungen ist eine über ein kleines Dorf in Indien. Einige Dorfbewohner sind plötzlich an einer merkwürdigen Krankheit gestorben, die zuvor gänzlich unbekannt war. Es ist nicht die Influenza, aber 3 oder 4 Leute sind gestorben. Die Wissenschaftler reagieren interessiert und die Weltgesundheitsorganisation hat ein paar Ärzte entsandt, um die Angelegenheit zu untersuchen. Du denkst nicht lange darüber nach, aber am Sonntag, als du vom Gottesdienst nach Hause fährst, hörst du wieder eine Meldung zum Thema. Diesmal sind es nicht 3, sondern 30.000 tote Dorfbewohner aus einem abgelegenen Tal in Indien. Am Abend berichtet das Fernsehen darüber. NTV bringt einen Kurzbericht. Mitarbeiter des Tropeninstituts in Hamburg reisen in das Gebiet, um diese bisher unbekannte Krankheit zu untersuchen. Am Montagmorgen, als du aufstehst, ist es die Top-Story aller nachrichtigen Sendungen und beherrscht die Titelseiten der Zeitungen. Es geht nicht mehr nur um Indien, auch Pakistan, Afghanistan und der Iran sind betroffen. Überall ist der mysteriöse Infekt das Gesprächs- und Nachrichtenthema Nummer 1. Der Bundespräsident hat eine Presseerklärung herausgegeben, dass alle beten und hoffen, dass gut ausgehen wird. Aber jeder fragt sich, wie wollen wir diese Krankheit in den Griff kriegen? Zu diesem Zeitpunkt macht der Präsident von Frankreich eine Ankündigung, die Europa schockiert. Frankreich schließt seine Grenzen. Flüge aus Indien, Pakistan oder einem anderen Land, in dem diese Krankheit aufgetaucht ist, erhalten keine Landeerlaubnis. Du willst wissen, wie die Sache weitergeht und siehst am Abend ein bisschen NTV, bevor du zu Bett gehst. Dein Kinn sinkt gerade auf deine Brust, als eine französische Sondermeldung gebracht wird. Eine weinende Frau erklärt, dass in einem Pariser Krankenhaus ein Mann am mysteriösen Infekt stirbt. Die Krankheit hat Europa erreicht. Das Einzige, was die Fachleute sagen können, ist, wenn du dich angesteckt hast, hast du die Krankheit für eine Woche in deinem Körper, ohne es zu merken. Dann folgen 4 Tage schrecklichster Symptome und dann stirbst du. Dienstagmorgen. Auch die anderen europäischen Länder und die USA schließen ihre Grenzen. Der Bundeskanzler hält eine Fernsehansprache. Aus Gründen der nationalen Sicherheit und aus Sorge um die Gesundheit unserer Bürger können wir niemanden, der aus einem anderen Land kommt, in die Bundesrepublik einreisen lassen. Sollten sich Ihre Familienmitglieder oder Freunde im Ausland aufhalten, bedauern wir das sehr. Sobald die Krise bewältigt ist, können Sie zurückkommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Panik erfasst das ganze Land. Die Leute fragen sich, was, wenn es auch zu uns kommt? Es ist Mittwochabend und du bist zur Gebetsstunde gegangen. Während der Veranstaltung stürmt jemand in den Raum. Mach das Radio an, mach das Radio an! Und als die Gemeinde dem kleinen Transistorradio lauscht, vor dessen Lautsprecher jemand ein Mikrofon hält, kommt die Nachricht. In der Universitätsklinik in Hamburg sterben 2 Frauen an diesem mysteriösen Infekt. Es ist zu spät. Innerhalb von Stunden, so scheint es, breitet sich die Krankheit über das ganze Land aus. Forscher auf der ganzen Welt arbeiten rund um die Uhr, um ein Gegenmittel zu finden. Ohne Erfolg. Von Sibirien bis Irland, von Alaska bis Feuerland, von überall her hört man Schreckensmeldungen. Und dann, auf einmal, läuft eine Nachricht um die Welt. Der Code ist geknackt. Ein Heilmittel ist gefunden, man kann einen Impfstoff herstellen. Man braucht dafür das Blut einer Person, die noch nicht infiziert ist. Überall, auf jedem Radio- und Fernsehkanal, hört man folgende Aufforderung. Melden Sie sich im nächsten Krankenhaus, lassen Sie Ihr Blut testen und Ihre Blutgruppe bestimmen. Wenn die Sirenen in Ihrem Stadtteil ertönen, machen Sie sich unverzüglich, aber ruhig und diszipliniert auf den Weg. Am späten Freitagabend ist euer Bezirk dran. Als du mit deiner Familie am Krankenhaus eintriffst, müsst ihr euch in eine lange Schlange einreihen. Krankenschwestern und Ärzte kommen heraus, pieksen jeden in den Finger, nehmen ihm Blut ab und kennzeichnen es. Als eure Familie dran ist, sagt man euch, warten Sie bitte auf dem Parkplatz. Sobald wir Ihren Namen aufrufen, können Sie nach Hause fahren. Auf dem Parkplatz steht ihr nun, zusammen mit euren Nachbarn, ängstlich, irritiert und fragt euch, was um alles in der Welt vorgeht und ob dies vielleicht das Ende der Menschheit bedeutet. Plötzlich kommt ein Mann, aufgeregt aus dem Krankenhaus gerannt. Er ruft einen Namen und wedelt mit einem Clipboard herum. Man kann ihn kaum verstehen, aber er ruft immer wieder und immer wieder. Und dein Sohn zupft dich am Ärmel und sagt, Papa, das bin ja ich. Bevor du reagieren kannst, haben sie deinen Jungen geschnappt. Moment mal. Doch sie sagen, ist schon gut. Sein Blut ist in Ordnung, er ist noch nicht infiziert. Wir wollen ihn noch einmal untersuchen, um sicherzustellen, dass er sich nicht doch angesteckt hat. Es sieht so aus, als hätte er das ideale Blut. 5 oder 10 Minuten später kommen die Ärzte und Krankenschwestern durch die Tür. Die Anspannung ist verschwunden. Sie jubeln und umarmen einander. Einige lachen sogar. Es ist das erste Mal, dass du jemanden lachen siehst in dieser Woche. Ein älterer Arzt kommt auf dich zu und sagt: Vielen Dank, Ihr Sohn hat das ideale Blut. Es ist rein, nicht infiziert und somit können wir anfangen, den Impfstoff herzustellen. Als sich die Worte auf dem Parkplatz ausbreiten, hört man Seufzer der Erleichterung. Einige beten, andere lachen, wieder andere weinen. Aber dann nimmt der grauhaarige Arzt dich und deine Frau zur Seite und sagt: Können wir Sie einen Moment sprechen? Wir wussten nicht, dass der Spender ein Kind sein würde und wir brauchen Ihre Einverständniserklärung. Du beginnst, deine Unterschrift unter das Dokument zu setzen und überfliegst es dabei. Dir fällt auf, dass das Feld mit der Anzahl der Blutröhrchen, die abgenommen werden sollen, noch nicht ausgefüllt ist. Wie viele Röhrchen werden Sie ihm abnehmen? Bei dieser Frage verschwindet das Lächeln vom Gesicht des Arztes und er antwortet: Wir haben ja nicht geahnt, dass ein Kind sein würde. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir brauchen alles. Aber Sie verstehen das nicht. Wir reden hier davon, dass die Menschheit gerettet werden kann. Bitte unterschreiben Sie. Wir brauchen alles. Wir brauchen wirklich alles. Aber können Sie ihm keine Transfusion geben? Wenn wir sauberes Blut hätten, würden wir das tun. Können Sie bitte unterschreiben? Würden Sie bitte unterschreiben? Du stehst da wie betäubt und unterschreibst. Möchten Sie noch einen Moment zu ihm, bevor wir anfangen? Aber kannst du dorthin gehen? Schaffst du es, hinüberzugehen zu diesem Raum, in dem dein Junge an einem Tisch sitzt? Mama, Papa, was ist los? Was wollen die? Kannst du seine Hand nehmen und ihm erklären: Sohn, deine Mama und dein Papa lieben dich und wir würden nie zulassen, dass mit dir etwas geschieht, was nicht sein müsste. Verstehst du das? Und dann kommt der Arzt zurück und sagt: Es tut mir leid, wir müssen anfangen. Überall auf der Welt sterben Menschen. Kannst du das? Papa, Mama, warum habt ihr mich verlassen? Und in der nächsten Woche, als die Beerdigung ist und euer Sohn geehrt werden soll, wollen einige Leute lieber ausschlafen. Einige Freunde kommen nicht, weil sie lieber an den See wollen zum Schwimmen. Ein paar Leute erscheinen mit einem Lächeln auf den Lippen und tun so, als würden sie mit euch fühlen. Würdest du nicht am liebsten aufspringen und herausschreien: Mein Sohn ist gestorben, berührt euch das überhaupt nicht? Und das sind genau die Worte, die Gott in diese Welt hineinruft. Mein Sohn ist gestorben, merkt ihr nicht, wie sehr mich euer Elend anrührt? Ja. Vielleicht so viel zu dieser kleinen Geschichte. Ich finde die jedes Mal, wenn ich sie lese, sehr bewegend, weil sie also persönlich ist. Und im Endeffekt beschreibt sie eine Sache, die sich durch die Bibel durchzieht, nämlich die Geschichte, wie diese Krankheit ausbricht. Das nennt die Bibel Sünde. Und wie das dann weitergeht. Und schließlich Gott es nicht mehr aushält und seinen Sohn in die Welt schickt, um die Menschheit mit ihm zu versöhnen, dass die Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wieder zu ihm kommen können und merken, wie sehr er sie überhaupt liebt. Und es ist kein 100% richtiger Vergleich, man kann es nicht auf die ganze Bibel anwenden, aber er verdeutlicht eine Sache ganz klar, nämlich das, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Da steht: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott dich, so sehr liebt Gott mich, so sehr liebt Gott jeden Menschen. Und das heißt nicht, dass er deswegen Jesus weniger liebte oder er ihm nicht wichtig war, aber er wusste, dass seine anderen Kinder, die er geschaffen hat nach seinem Ebenbild, die er geliebt hat, dass sie alle verloren gehen werden. Und deswegen hat er dieses Opfer gebracht. Er hat das Beste, das Wertvollste, was er hatte, seinen eigenen Sohn gegeben, weil er die Menschen so sehr liebt. Und ich weiß nicht, ob ihr jemanden habt, den ihr vielleicht so sehr liebt, dass ihr für ihn euer Kind hergeben würdet. Ich glaube nicht, aber Gott hat genau das getan. Er hat seinen Sohn hingegeben, aber für Leute, die sich eigentlich gar nicht für ihn interessiert haben, die nicht nach seinem Willen gelebt haben. In Römer 5, Vers 8 steht dazu: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also noch als wir Sünder waren, als wir noch nichts mit Gott zu tun hatten, ist Jesus für uns gestorben, einfach weil er uns so sehr liebt. Und das ist, finde ich, total beeindruckend. Und er wusste auch nicht, Gott wusste nicht, ob er für diese Liebestat was zurückbekommt, ob sich irgendwann mal Leute in einem Lobpreisabend versammeln und ihm die Ehre geben oder ihm was von dieser Liebe zurückgeben. Aber nur die Chance darauf war es ihm absolut wert. Ihm war es wert, so eine Chance zu stellen, dass seine geliebten Kinder wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und ja, das ist sein Wunsch, dass die Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, die er liebt, dass sie aufhören, sich selbst zu zerstören, dass sie aufhören, andere zu zerstören und dass sie aufhören, sich von der Sünde zerstören zu lassen und einfach wieder zurückrennen in seine liebenden Arme, die er für sie offen hält. Und eine andere Bibelstelle noch aus 1. Johannes 4, Vers 16, da steht drin: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also wieso hört man heutzutage so viele Schreckensnachrichten? Jeden Tag irgendwie ein neues Attentat oder ein neuer Mord oder wieder irgendwas Schreckliches los. Und im Endeffekt liegt es zu einem großen Teil einfach daran, dass die Menschen nicht mehr verstehen, was Liebe ist oder was wahre Liebe ist, was die Liebe ist, die Gott für uns hat. Und wie wäre es, wenn wir das mehr erkennen, was die Liebe Gottes für uns ist und wenn wir mehr anfangen, diese Liebe nach außen zu tragen, dort wo wir sind. Man kann sagen, naja gut, die Welt ist wie sie ist, aber man kann sie nicht verändern. Aber im Endeffekt, ich finde das so ein schönes Zitat, das heißt, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können viel bewirken. Wenn irgendwo meinetwegen in der Ukraine eine Straßenarbeit ist oder so mit 30 Jugendlichen, das wird nicht die Welt verändern, aber es wird die Welt von den 30 Jugendlichen verändern. Und das sind so diese kleinen Dinge. Und die Jugendlichen fangen dann auch wieder an, diese Liebe rauszutragen. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir seine Liebe annehmen, dass wir das Geschenk, was er uns gibt durch Jesus am Kreuz, annehmen und das weitergeben an andere Leute. Dass mehr von seinen Kindern, die er so sehr liebt, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, heimkommen. Genau.
Genau. Ja, wie ihr euch schon gedacht habt, wir haben die Predigt in drei Teile aufgeteilt. Und jetzt bin ich dran. Genau, ja, wie der Kirk jetzt gerade schon gesagt hat, Gott hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir in der Beziehung zu ihm sind. Und ja, er liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und ja, unsere Tat war, wir haben Sünde getan, wir sind weggerannt vor ihm. Sünde heißt in der Bibel so viel wie Trennung von Gott, also wir sind nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott, nicht mehr in der Beziehung, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. Ja, wir sind dafür bestimmt eigentlich, Beziehungen mit Gott zu haben. Ja, und oft fragen wir uns Menschen, warum ja, Gott meine Gebete nicht hört oder viele Menschen kennen überhaupt Gott gar nicht oder wissen überhaupt gar nicht, dass ja, er sie so sehr liebt, dass er sie liebt, unabdingbar, dass er sogar ja, seinen Sohn gegeben hat. Ja, und mir ging das auch mal so, und in Jesaja 59, Vers 1 und 2 steht drin: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und ja, genauso ging es mir auch. Ich habe ja Konfirmation gemacht und habe ja versucht, irgendwie christlich zu leben, und es war alles ja so, ja, es war aber keine Gottesbeziehung, ich hatte keine Beziehung zu ihm. Ich habe, wenn mal, vor einer Klausur für ihn gebetet und sonst halt nie. Und ja, und dann kam aber der Punkt, dass ich gemerkt habe, Gott liebt mich. Ich habe gemerkt, wie es Veränderung schafft, wenn wirklich sich Leute danach sehnen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, und was das an ihren Herzen verändert. Ich habe das gerade bei mir in meinem Ort, habe ich gemerkt, viele meiner Freunde haben Gott kennengelernt, das nennt die Bibel Umkehr, sind umgekehrt und haben sich nach Gott ausgestreckt. Und das habe ich dann auch versucht. Also mein Leben war zu der Zeit überhaupt nicht gut. Nicht, wie man jetzt Christus Nachfolge ja, vielleicht beschreiben würde. Nicht, dass man sagt, da war irgendwie der Oberheilige. Nee, ich war in Alkohol verstrickt. Ich habe jedes Wochenende habe ich mich besoffen. Meine Mitmenschen aufs Tiefste, also meine Klassenkameraden gemobbt, habe aufs Schlimmste, wo es mir dann schlechter ging, habe ich ganz viel Serien geguckt und habe nichts, dass irgendwas Schlechtes an Serien, aber es war einfach dann so viel, dass ich ja nach Hause gekommen bin, 5 Stunden, 6 Stunden lang Serien geguckt habe und mein Leben nur damit gefüllt habe und mein Leben ja versucht habe, damit zu füllen, habe Pornografie angeguckt, habe mich selbst befriedigt und es war einfach ja immer der Drang, ja, ich will mich irgendwie ja besser fühlen, ich will doch irgendwie einen Wert haben und habe nicht gemerkt, dass eigentlich ein himmlischer Vater auf mich wartet, der mit der Hand herreicht und sagt, ich habe den Weg für dich. Und ja, genau so ist es mir. Wir merken das gar nicht, dass wir unser Bedürfnis nach Liebe so oft betäuben, dass wir unsere Sinne betäuben. Ja, mit so vielen, also ich habe jetzt einiges genannt, bei mir waren es ja Alkohol, Pornografie, Serien und vieles davon habe ich noch nicht abgelegt. Ich bin noch nicht frei davon. Ich habe jetzt schon wieder eigentlich viel im Studium zu tun und habe trotzdem sehr viele Serien jetzt gerade wieder geguckt und ja, fühle mich da eigentlich noch nicht frei davon, wo ich sage, die Zeit, die hättest du sinnvoller nutzen können, hättest dich mit Freunden treffen können oder irgendwas anderes machen können, aber habe ich nicht. Und ich denke, jedem von euch geht es genauso, dass es irgendwas in seinem Leben gibt, das, wo man sagt, ja, ist denn das der Erfüllung oder ist das eine irgendeine Betäubung, wo ich jetzt sage, das ist ein Schmerz, den ich betäubt, wo ich eigentlich ja, mich nach Liebe ausstrecken will. In Lukas 5, Vers 31 bis 32 steht noch, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sündern zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und ja, Jesus ist gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten, sondern er ist wirklich für jeden Einzelnen, die wir nicht perfekt sind, die wir, ja, jeder Einzelne seine Macken hat. Und da bin ich nicht ausgeschlossen. Genau. Und jeder von uns braucht den Arzt, weil wenn wir perfekt wären, dann bräuchten wir keinen Arzt. Und deswegen ist Jesus gekommen. Oder noch wie Paulus sagt im 1. Timotheus 1, Vers 15, das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen und unter denen ich selbst der Erste bin. Es ist selbst Paulus, unter den wir als Apostel sehen, den wir als vorausschreitenden Stern vielleicht sehen, wo wir wirklich sehen, er hat große Taten vollbracht, er hat große Predigen gehalten. Und dennoch sagt er, er ist unter den Sündern der Erste. Und ja, ich bin auch noch nicht perfekt, aber ich strebe einfach denen entgegen, einfach Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist richtig cool, auf Jüngerschaftsschule zu sein, wo ich merke, das sind viele Leute, die das genauso sehen, die einfach dem entgegenstreben, Jesus ähnlicher zu werden. Und er allein war perfekt. Wir versuchen uns immer, uns in seine Gegenwart zu flüchten. Genau. Gott liebt uns und will einfach mit uns in Beziehung leben, wozu wir eigentlich von Anfang an geschaffen waren. In Römer 5, Vers 8 steht noch, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also gerade wie es der Georg vorhin schon gesagt hat, da kam schon vor uns nochmal. Gott erweist daran seine Liebe. Er sieht, dass wir nicht perfekt sind. Er sieht, dass in jedem Einzelnen von uns noch irgendwelche Macken sind, dass wir vielleicht nicht gut mit unseren Mitmenschen umgehen. Aber trotzdem sagt er, ich liebe dich und ich gebe dir sogar meinen Sohn. Und nochmal Johannes 3, Vers 16 bis 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Genau. Und ja, das war's von mir.
Ja, ich habe jetzt die Ehre, euch einen letzten Teil zu machen. Und genau, in meinem Teil geht es einfach darum, was Gott uns für Versprechen gibt, wenn wir halt treu sind und einfach unsere Sünde bekennen. Genau, die erste Versprechung, die Gott uns gibt, ist, dass er uns von inneren Wunden heilt und auch von Schuldgefühlen. Die Bibelstelle dazu steht in Psalm 41, Vers 5 und da steht: Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Ihr könnt euch das so vorstellen, jeder hatte bestimmt schon mal eine Schürfwunde und als kleines Kind ist man dann mit seiner Mutti ins Krankenhaus und da kam halt die tolle Ärztin mit dem Alkohol, hat es draufgesprüht und es hat gebrannt, wie Hölle. Und so ist es aber auch mit Jesus. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist es so, als ob Gott irgendwie in unser Inneres geht mit so einem Desinfektionsschwamm und halt unsere inneren Wunden heilt. Das tut im ersten Moment weh, weil da Sachen dabei sind, die man vielleicht anderen Leiden nicht unbedingt erzählen will. Aber erst danach erfährt man wirklichen Frieden und wirklichen Heilung von den Sachen. Genau. Die zweite Zusage ist, dass Gott uns wenn wir unsere Sünden bekennen, wir eine bessere Beziehung zu Gott bekommen. Die erste Bibelstelle dazu steht in Johannes 9, Vers 31. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Und die zweite Bibelstelse kommt aus Sacharja 1, Vers 3. Aber spricht zum Volk, so spricht der Herr Zebaoth. Kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth. So will ich mich zu euch bekehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, wenn man einfach irgendwie so seine Schuld bekannt hat und auf einmal Gott anfängt, ihnen zu antworten. Da kommt oft ziemlich verrücktes Zeug raus, aber ich kann euch versichern, so die coolsten Storys, die ich in meinem Leben erlebt habe, habe ich erlebt, nachdem ich irgendwie mit Gott unterwegs war. Genau. Das dritte Versprechen, was Gott uns gibt, ist, dass wir Freiheit von Sünde bekommen. Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen dazu. Früher so in der 10. Klasse hatte ich mal ein ziemliches Problem mit Graskonsum. Also ja, war halt cool. Und irgendwann hat aber Gott zu mir gesagt, und das obwohl ich noch nicht so krass mit dem unterwegs war, dass ich das nur mal machen soll. Ja, ich habe es halt weitergemacht, weil es halt cool war. Und irgendwann hat er mir eine Mod vorbeigeschickt, die ziemlich hübsch war und die hat halt das gar nicht gefeiert und hat gesagt, entweder ich oder halt krass. Dann habe ich da versprochen, dass ich es nie wieder anfasse. Das hat auch bis vor 2-3 Wochen gut funktioniert. Aber ich will euch damit sagen, so zum einen, Gott kann ihn wirklich aus den Süchten befreien und zum anderen, dass wenn man dann hoch auf ist und denkt, das passiert mir eh nie wieder, dass man dann schneller wieder unten ist, als man denkt. Und die Bibelstelle dazu ist Johannes 8, Vers 34. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Also wenn ihr in irgendwelchen Abhängigkeiten gefangen seid, sei es Drogen, Geld, Met oder als Met jung, dann ist Jesus die einzige Chance für euch, da dauerhaft rauszukommen. Das kann ich euch echt von ganzem Herzen versichern. Genau. Und der letzte Punkt, und da gebe ich noch ein kleines Zeugnis aus meinem Leben, ist, dass unser Charakter nachhaltig verändert wird. Ich war früher mal sehr unehrlich und habe oft gelogen, um die Sachen zu bekommen, die ich wollte und um meinen Vorteil zu bekommen. Und mein Zeugnis fängt mit einem Mopedunfall an. Mir ist jemand mit dem Fahrrad reingefahren und danach war mein Moped erstmal Kernschrott. Das war nicht so schön. Kurze Zeit darauf später habe ich mich bekehrt und ja, Gott hat mir eine Freude gemacht und ich durfte vor über 1000 Leuten mein Zeugnis geben. Das war so eine krasse Erfahrung, das tut mir jetzt manchmal noch, wenn ich mal glaubenstechnisch nicht so gut unterwegs bin, noch Kraft gab. Dann war ich mit meiner JG auf Rüstzeit und das Krasse war, mich haben nach meiner Sündenbekenntnis irgendwie alle angesprochen, was mit mir los sei, weil ich auf einmal so anders sei. Dann sind Leute zu mir gekommen, die waren 5 Jahre älter und wollten plötzlich meine Meinung haben, sogar bei Eheproblemen, wo ich der falsche Ansprechpartner bin. Und halt, na, so krasses Zeichen. Und dann komme ich wieder von der Rüstzeit und ja, wie es halt so ist, die Schule schläft nicht und als Junge ist man eh nicht so der fleißigste Typ, also ich zumindest nicht. Und ja, ich hatte halt noch ein Buch komplett durchzulesen, was ich auch gemanagt habe, und dann sollte ich noch für eine Mathearbeit lernen. Und da ich eine übelste Blinse war in Mathe, hätte ich da eigentlich schon eine Woche vorher anfangen können, um eine 5 oder eine 4 zu schaffen. Ja, das Buch habe ich bewältigt und dann kam der nächste Tag und jeder kennt es, es ist super schönes Wetter und du sitzt einfach zu Hause und willst einfach Motorrad fahren. Also mir geht es zumindest so. Und anstatt zu lernen, habe ich mir so überlegt, ja, du rufst jetzt deinen Onkel an, leistet den sein Motorrad aus, platzt ein bisschen schwarz rum, dann ist das erstmal geklärt und dann kannst du dich auch wieder aufs Lernen konzentrieren. Ja, gesagt, getan, meinen besten Kumpel angerufen, fahr mich mal bitte dort und hier. Das Motorrad ausgeliehen und nach ungefähr 5 Kilometern ist die Kupplung kaputt gegangen. Und ab da wusste ich irgendwie, dass Gott gar nicht fährt, was ich mache. Ja, ich bin dann halt noch ein bisschen so rumgefahren, es ging ja ohne Kupplung. ja. Und dann habe ich noch mit einem Kumpel bis ungefähr abends um 9 die Kupplung doch wieder repariert, weil ich dachte, dass es nicht geil ist, wenn du dir von deinem Onkel halt ein Moped aus oder ein Motorrad ausleihst und es dann als Kernschrott zurückgibst. Aber es hat halt nicht funktioniert, die Kupplung war wirklich Kernschrott. Und um 10 Uhr abends war ich dann zu Hause und wusste, okay, heute lernst du Nummer von Mathe, du lässt jetzt auch keine Nachtschicht mehr ein, du bist jetzt einfach mal 2 Tage Schule schwänzen und pusht halt bitte, dass du da irgendwie deine 5 Punkte erreichst. Ich habe dann auch 2 Tage übelst durchgezogen und habe die Mathearbeit auch gerockt. Das war meine beste Mathearbeit in meinem Leben. Aber irgendwie war es dann so, dass Gott zu mir gesagt hat, Johnny, bist ja ganz cool. Du kannst irgendwelchen Leuten erzählen, wie krass du drauf bist, aber leben tust du das nicht. Ich erwarte jetzt von dir, dass du zu deinen Mitschülern, die du belogen hast, gehst und denen sagst, dass du Schule geschwänzt hast und auch zu deinen Lehrern. Und ich habe gedacht, nee. Ja, aber die Schuldgefühle haben mich immer weiter geplagt. Das ging dann eine Woche so. Dann bin ich irgendwann zu meinen Mitschülern und habe denen halt gesagt, hier, ich habe dich verarscht, ich habe Schule geschwänzt. Die haben ganz cool reagiert und haben gesagt, das haben wir Aschi gemacht. Was erzählst du uns das jetzt hier? Das ist ganz normal, das macht jeder. Dann bin ich halt so am folgenden Freitag in unsere JG, habe das so als Zeugnis erzählt. Die Leute haben mich dafür gefeiert. Und mein Religionslehrer saß aber mit dorten. Hat sich das halt so angehört und in der darauffolgenden Religionsstunde hat er mich am Ende der Stunde beiseite genommen und hat gemeint, cooles Zeugnis, aber hast du es auch deinen Lehrern erzählt? Ab da wusste ich, oh nee. und der so, naja, ehrlich sei kein jeder, aber halt, naja, wenn es ihn nicht kostet. So, und wenn es dich was kosten kann, bist du dann ehrlich. Dann hat er mir noch eine Story aus seinem Life erzählt, die mehr oder weniger ermutigend war. Und dann habe ich halt so überlegt, was mache ich denn jetzt? Wenn ich es meinen Lehrern sage, knallen die mir vielleicht unentschuldigte Fehltage rein und ich kriege nie einen Job oder so. Und wenn ich es nicht mache, dann ist Gott stinksauer auf mich. Also habe ich mir eine Liste gemacht mit allen Lehrern, die ich belogen habe. Ich glaube, es waren 7 oder 8 Stück in den 2 Tagen. Ich schnappe mir also einen Dominik, der hier im Publikum sitzt, sagt den Ei so als moralische Ermutigung, was aber nicht so gut funktioniert hat, weil er mich auch probiert hat abzuhalten, das zu machen. Geht zur ersten Lehrerin, sagt, Person X und Y, hier, ich habe dann und dann Schule geschwänzt, wollte ich Ihnen ja sagen. Und grinst die halt so an, weil ich gedacht habe, die feiert es garantiert, dass ich ehrlich bin. und die Reaktion war folgende. Haben Sie eine Macke? das ist nicht so ermutigend. Dann hat die mich erstmal rund wie ein Buslenker gemacht, 5 Minuten lang. Und mein Mut war vorher schon so gegen 0. Und nachdem sie nach der Ansprache war so ein Minusbereich. Aber Gott war nicht barmherzig, sondern hat gesagt, jetzt hast du losgelegt, jetzt reden die im Lehrerzimmer drüber, jetzt musst du durchziehen. Also bin ich zur nächsten Lehrerin. Und ab da ging es zum Glück bergauf, weil ich glaube, noch so eine Begegnung hätte ich nicht überstanden. Und die Lehrerin hat es ganz lässig aufgefasst, hat gesagt, ja, ja, wir wissen schon, dass die Schüler das machen, ist halt auch ein bisschen stressig und so. Die Reaktionen wurden von Mal zu Mal positiver, bis ich bei meiner Englisch- und meiner Mathelehrerin angekommen war. Meine Mathelehrerin kam mir auf der Treppe entgegen, hat gemeint, ich hätte 9 Punkte, das ist eine 3+. Das war für meine Verhältnisse sowas wie eine 1+ mit Sternchen. Und ich habe da halt gesagt, ja, hier, ich habe dann und dann Schule geschwänzt, weil ich für die Arbeit pushen wollte. Und die, wollen sie ja trotzdem die 9 Punkte haben? Habe ich gesagt, klar. Und die geilste Reaktion hat meine Englischlehrerin gebracht. Die hatte Prüfungsaufsicht und ich habe da das gesagt und die guckt mich an. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Sie kommen mal bitte dann und dann in mein Büro. Ich dachte mir schon so, oh nee. Dann gehe ich zu da hin und die fängt an. Also in meiner gesamten Schulkarriere habe ich das noch nie erlebt, dass ein Schüler so ehrlich zu mir war. Finde ich gut. Endlich mal inner der Rückgrat hat. Dann habe ich da halt erzählt, dass ich jetzt Gott nachfolge und so. Und dann hat sie gemeint, dass für sie Ehrlichkeit das Wichtigste ist. Und ohne Witz, Leute, ab dem Tag konnte ich mir bei der leisten, was ich wollte. Ich war da ja absoluter Liebling. Das war mega geil. Was ich euch damit sagen will, ist eigentlich Folgendes. Gott tut unseren Charakter nachhaltig verändern. Und ich bin jetzt auch oft noch so, dass ich manchmal lüge oder halt unehrlich bin und dann sagt Gott, ja, jetzt gehst du hin und bringst es wieder in Ordnung. Und ich kann euch versichern, das hört sich vielleicht lustig an oder ist vielleicht eine coole Story, aber es ist alles andere als geil, wenn du dann vor der Person stehst und anfängst, ich habe Scheiße gebaut, weil du nie weißt, wie die reagiert. Siehe meine bösartige Lehrerin. Aber das... Ja, vermutlich. Aber indem wir unsere Schuld bekennen und Gott halt zu uns spricht, wohnt auch ein Stück Gott in uns. Also ich aus meiner Kraft hätte es nie gebacken gekriegt. Ich bin da einfach, weiß nicht, ich habe da keine Kraft. Ich bin in der Beziehung ein Lauch. Aber Gott hat halt mir irgendwie Mut und Kraft gegeben. Und das Krasse ist, dass ich irgendwie in den Situationen jetzt immer mutig und kräftig bin. Und ich denke, vielleicht auch für manche Leute sogar ein Vorbild mit meiner Ehrlichkeit, obwohl es mir nicht immer leicht fällt. Genau. Jetzt wird der Georg gerne noch was sagen.
Ja, das war so ziemlich, was wir euch zu sagen hatten. Ich möchte noch einladen, jetzt wird gleich noch, wie üblich, am Anfang Lobpreis sein. Und hier vorne werden ein paar Leute sein, die gerne mit euch beten würden. Und ich möchte da noch 2 Bibelverse mit auf den Weg geben. Der eine steht in Römer 8, steht schon da. Da steht drin, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das ist das, was Paulus im Römerbrief schreibt an eine Gemeinde, also Leute, die diese Liebe von Gott kennen. Und im Endeffekt gilt diese Zusage jedem Menschen, denn der Einzige, der das verhindern könnte, ist man selbst, bist du selbst. Du kannst entscheiden, willst du das, willst du diese Liebe annehmen, die Gott für dich hat, oder willst du es nicht? Und ich möchte euch Mut machen, diese Liebe anzunehmen und dann hier während der Lobpreiszeit oder dann hinterher, wird ja auch noch Gesprächsmöglichkeit sein, einfach das Angebot zu nutzen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und noch eine zweite Bibelstelle, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also wo ich einfach auch nochmal Mut machen will, Gott ist nicht jener, der steht da mit der Peitsche in der Hand und wartet, bis Leute irgendwie sagen, was sie schlecht gemacht haben, um dann zuzuschlagen. Sondern steht Jesus da mit durchbohrten Händen und sagt, ich sehne mich nach dir. Ich will mir deine Liebe geben. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir ihm in die Arme laufen und das annehmen, was er eigentlich schon immer für uns hatte. Die Beziehung mit ihm, seine Liebe. Genau, also fühlt euch herzlich eingeladen, hier das Gespräch zu suchen. Und soll ich vielleicht noch mit dem
nicht beten? Ja, ich würde gerne noch beten. Herr, ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir einfach, dass du groß und gut bist. Und ja, Herr, in deinem Namen will ich ja einfach jeden Einzelnen jetzt segnen, der hier sitzt. Schenk doch jedem, den das jetzt angerührt hat, einfach Mut, nach vorne zu kommen. Amen.